Herzlichen Dank, Frau Ministerin, dass Sie uns die verschiedenen Ebenen der Freiheit so schön beleuchtet haben und dass wir auch vertiefen möchten. Und da möchte ich gleich einen Tweet zitieren, der unter dem Hashtag SCDay14 geschrieben ist, und zwar von Sinn und Verstand. Was ist Freiheit im Internet und wo fängt der Missbrauch an? Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Da gab es auch eine Antwort von Astrid Christofori. Sie sagt, ja, und für die wir gemeinsam Spielregeln entwickeln müssen. Vielleicht gelingt uns das ja heute im Laufe des Tages. Und da erhoffe ich mir auch Impulse jetzt von Markus Beckedahl. Er ist der Macher, der Kopf hinter netzpolitik.org. Die Seite setzt sich seit 10 Jahren mittlerweile, also das große Jubiläum ist jetzt vor kurzem gefeiert worden, für Freiheit im Internet ein, ist in diesem Jahr auch für den mit dem Grimme Online Award für das Gesamtprojekt ausgezeichnet worden. Deswegen freue ich mich, dass Markus Beckedahl heute hier ist und uns jetzt auch noch wahrscheinlich eine weitere Dimension des Freiheitsbegriffs, so das Spannungsfeld, wie er das heute sieht, zeichnen wird. Herzlich willkommen, Markus Beckedahl.
Ja, guten Morgen. Ich werde jetzt nicht noch eine weitere Dimension dieses Freiheitsbegriffs aufzeigen. Ich finde, es ist Ihnen ganz gut gelungen, verschiedene Facetten und verschiedene Aushandlungsprozesse zu beschreiben. Da möchte ich vielleicht noch ein bisschen weiter einsteigen, obwohl Sie mir auch schon zuvor gekommen sind und zumindest andeutungsweise in die Richtung gegangen sind, manchmal ein bisschen mehr, was ich machen wollte. Ich habe mir mal so 4 Themen rausgesucht, um mal zu zeigen, dass es mit der Freiheit im Netz im Moment noch ein klein wenig verbesserungswürdig sein könnte oder zu sein scheint. Kommen wir zum ersten Thema, die sogenannte Störerhaftung. Kennt wahrscheinlich hier die Hälfte noch nicht. Wenn ihr draußen rumlauft und euch fragt, warum gibt es hier eigentlich so gut wie keine offenen WLANs, dann hat das mit der Störerhaftung zu tun. Und das ist eine sehr deutsche Sache, weil wenn wir im Ausland unterwegs sind und dort irgendwo ankommen, noch kein Internet auf dem Handy haben, aber irgendwie Mail checken wollen, dann stellen wir fest, es gibt sehr viele offene WLANs und eigentlich egal, wo man ist, also bis hin zu Israel, wahrscheinlich das meist überlachte Land der Welt, gibt es ja überall offene Hotspots und Möglichkeiten für uns, fließend Internet zu bekommen. Nur nicht in Deutschland. Schuld daran ist ein Gerichtsurteil vom Bundesgerichtshof, was 2010 aus Sicht vieler Juristen ein falsches Urteil gefällt hat in einer Entscheidung darum, ob Menschen, die ein WLAN offen Nachbarn oder anderen zur Verfügung stellen, haftbar gemacht werden können für das, was darüber passiert. Und zwar nicht strafrechtlich, sondern zivilrechtlich. Das ist vor allen Dingen auch nur ein Problem, weil wir in Deutschland noch ein zweites Problem haben in dieser Debatte. Das ist die sogenannte Abmahnindustrie. Über 4 Millionen Abmahnungen sollen in den letzten Jahren laut Verbraucherzentrale Bundesverband verschickt worden sein, mit teilweise Rechnungen über 1.000 Euro für mutmaßliches eventuelles File-Sharing, wogegen man sich immer früher schwerer wehren konnte, mittlerweile mehr Gerichte klarere Entscheidungen treffen. Aber wir haben auf einmal halt das Problem, dass keiner mehr sein WLAN öffnet. Genau deswegen, weil man immer Angst hat, morgen kommt die Abmahnung. Zuletzt hat die Bundesregierung ihre digitale Agenda vorgestellt, der Masterplan oder das Hausaufgabenheft, was auch immer für die aktuelle netzpolitische Debatte auf Bundesebene, die Ziele sich vorgenommen hat. Und es war bezeichnend, dass eine Redakteurin der New York Times fragte, wie man denn in Deutschland oder als Deutschland irgendwie globaler Spitzenreiter werden wollen würde, wenn es hier noch nicht mal offenes WLAN geben würde. Und Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister versuchte dann Thomas de Maizière als Innenminister Konkurrenz zu machen und erklärte, es dürfe nicht sein, dass hier übers Internet anonym Kriminelles oder Kriminalität begangen werden kann. Und zeigte damit auch ein bisschen Unverständnis für diese Debatte. Es ging hier, oder es geht bei der Störerhaftung nicht um Strafrecht, es geht um Zivilrecht. Und man muss sich das alles nur mit der analogen Welt genauer anschauen. Warum ist es eigentlich legal, anonyme Briefe verschicken zu können? Warum soll es illegal sein oder warum wollen wir verhindern, dass es Anonymität im Netz gibt, wenn wir im analogen Leben es akzeptiert haben und es auch gut finden und es von der Freiheit oder von den Grundrechten gedeckt ist, dass wir anonym kommunizieren können? Insofern, die Lösung für die Störerhaftung wäre eigentlich recht einfach. Man müsste eigentlich nur im Telemediengesetz eine Zeile abändern und sagen, dass halt jeder, der ein offenes WLAN anbietet, dieselben Rechte bekommen könnte wie unsere Provider, die selbstverständlich nicht dafür haften, was wir über ihre Netze machen. Also man könnte halt jedes offene WLAN quasi zu einem Mini-Provider machen und dann würde vielleicht die Abmahnindustrie weniger Abmahnungen verschicken können. Aber meiner Meinung nach ist das beste Mittel gegen sogenannte Piraterie, legale Inhalte zu schaffen, die wir gerne benutzen, die vielfältig sind und einfach zu nutzen. Da gab es eine ganze Menge Fortschritte in den letzten Jahren und man sieht auch gleichzeitig, dass die sogenannte Piraterie zurückgeht. Aber kommen wir weiter. Warum brauchen wir eigentlich offene WLANs? Das eine hat sicherlich, oder sagen wir mal, eine der wichtigsten Punkte tatsächlich mit dem Breitbandausbau zu tun. In Deutschland sind wir im europäischen hinteren Mittelfeld, was Breitbandausbau anbelangt. Ich wohne in Berlin-Mitte, das ist eigentlich sozusagen das Zentrum der Bundesrepublik, aber im Kölner sehen das vielleicht anders. Aber selbst bei mir kriege ich kein schnelleres Internet als 16 Megabit, was real 10 Megabit sind. Und ich habe Freunde, die wohnen 5 Minuten entfernt, die sind froh, wenn sie überhaupt abends mal über LTE Mails checken können, weil in ihrer Straße liegt halt uraltes Glasfaserkabel, was gerade keiner anfassen möchte, aber kein DSL und so weiter. Fahre ich irgendwie 10 Kilometer nach Norden, bin ich froh, wenn ich überhaupt noch T-Mobile-Netz habe, aber kein anderes Netz mehr. Fahre ich 20 Kilometer nach Norden, habe ich vielleicht kein T-Mobile-Netz mehr. Also es ist eigentlich ziemlich absurd, dass wir in einem Land leben, wo ja eigentlich Internet Mangelware ist, außerhalb von den Ballungsgebieten und selbst da noch nicht mal überall verfügbar. Es gibt auf lokaler Ebene viele Initiativen, auch in Köln, die sich bemühen, quasi über offene WLANs eine Grundinfrastruktur als Allmende zu schaffen. Freifunk ist so der Begriff, der für diese Commons-Based Networks verwendet wird, um ja etwas zu beschreiben, wo Menschen freiwillig hingehen, Antennen errichten, Netzwerke schaffen, damit Menschen einen Basiszugang zum Internet bekommen können. In Berlin gibt es zum Beispiel seit über 10 Jahren Freifunkinitiativen. Wir haben da auch versucht, politisch etwas zur Förderung zu tun. Es dauerte sehr lange, bis dann in verschiedenen Bezirken endlich mal Entscheidungen da waren, dass Freifunker ehrenamtlich auf die hohen Dächer von städtischen Gebäuden rauf dürfen, um dort halt Richtfunkantennen zu bauen, Backbones zu schaffen. Nur dann gab es ein weiteres Problem. Man darf ja nicht so einfach als freiwilliger Nerd, selbst wenn man seine eigene Antenne mitbringt, auf so ein Gebäude hoch und da eine Antenne hinsetzen, weil die Antenne braucht Strom. Und wo kriegt man Strom her? Man kann auch nicht seinen eigenen Elektriker mitbringen, weil das hat natürlich auch ein paar versicherungstechnische Fragestellungen und so weiter. Und ich bin gleichzeitig noch in der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg im Medienrat und wir haben uns das angeschaut und haben dort dann vom Medienrat aus eine Entscheidung getroffen, die das Problem versucht zu lösen, indem wir eine Förderung für die Freifunk-Community auf den Weg gebracht haben, die halt ja quasi die Schaffung von Strom oder Steckdosen finanziert. Also man glaubt ja gar nicht, wie teuer das ist, irgendwie einen zertifizierten Elektriker irgendwo hinzuschaffen, der dann einfach irgendwie so einen Stromanschluss legt und Blitzableiter und so weiter mit einbaut, damit danach die Nerds in ihrer Freizeit mit selbstgebauten Antennen da hoch können, um halt Internet zu legen quasi. Aber das funktioniert mittlerweile und das ist halt meiner Meinung nach so eine von den Debatten, die wir eigentlich führen müssen, was ich so im Moment so als öffentlich-rechtlich 2020 bezeichne. Also wie stellen wir uns eigentlich ein öffentlich-rechtliches System vor, losgelöst von dem, was wir schon irgendwie seit 60 Jahren haben, wenn wir es neu schaffen würden 2020? Und ich glaube, da geht es auch um öffentlich-rechtliche Sendeanstalten. Es geht auch darum, dass es natürlich total absurd ist, wenn die nach 7 Tagen alles aus dem Netz wieder rausnehmen müssen, dass es total absurd ist, dass es da irgendwie komplizierte Regeln gibt, was sie eigentlich alles gar nicht im Netz machen dürfen. Aber eigentlich ist die Kernfrage, wie schaffen wir es, unabhängige Infrastrukturen 2020 zu schaffen? Weil das Problem ist, das ganze Netz liegt eigentlich in privater Hand. Also mehr als 99% aller Kabel oder sonst wie liegen in privater Hand. Natürlich können wir da Regeln vorgeben, aber wir müssen auch schauen, wie kriegen wir Infrastrukturen erweitert? Wie kriegen wir Infrastrukturen geschaffen, die vielleicht nicht komplett in privater Hand sind? Und hier könnte uns das öffentlich-rechtliche System einige Beispiele oder Vorbilder geben. Beispielsweise haben wir ein Problem mit privatisierten Öffentlichkeiten. Das ist eben schon angesprochen worden. Unsere ganze Kommunikation läuft mittlerweile über bestimmte amerikanische große Player, wo nicht unbedingt unsere Grundrechte dann gelten, sondern die allgemeinen Geschäftsbedingungen. kann man jetzt gut finden, kann man auch schlecht finden. Ich selbst nutze das ja auch alles so, ne? Aber ich mache mir Sorgen, dass wir uns immer weiter daran festbinden und irgendwann nicht mehr aussteigen können, aber uns zu wenig Gedanken gemacht haben, wie könnte denn eine Alternative aussehen? Und natürlich habe ich auch immer große Panik davor, wenn jetzt die Politik anfängt, wir brauchen europäisches Google und irgendwie mal ganz viele Milliarden irgendwie in Subventionen versenkt. Aber wir sollten trotzdem mal schauen, schaffen wir es, freie, offene, dezentrale Alternativen zu fördern, damit wir vielleicht morgen auf andere Infrastrukturen umsteigen können, wo dann vielleicht unsere Grundrechte mehr gelten als in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook, Google und Co. Eine andere Debatte, die gerade angesprochen wurde, ist die Frage um Netzneutralität. Das ist eigentlich mit die entscheidende Debatte, die wir führen müssen. Und es macht mich eher traurig, wenn ich in den letzten Wochen immer mehr Signale aus der Politik höre, dass die Debatte eigentlich schon wieder fast vorbei ist, weil es so klingt, als ob im Interesse einiger weniger Unternehmen hier gehandelt werden würde. Netzneutralität ist immer recht komplex. Man muss sie auch immer beschreiben, weil nachher sitzt man in einer Diskussion, redet 2 Stunden lang über Netzneutralität und stellt zum Schluss fest, dass jeder eine andere Definition davon hat. Ich versuche immer so zu beschreiben, dass die Netzneutralität eigentlich so das Grundkonzept eines Internets war, festgelegt durch Designentscheidungen, die die Ur-Nerds des Internets vor 30, 35 Jahren geschaffen haben. Nämlich sie haben gesagt, Nutzer und Computer an den Enden des Internets sollen entscheiden können, mit welcher Hardware, mit welcher Software, mit welchen Diensten, mit welchen Protokollen sie mit anderen Nutzern, anderen Computern an den anderen Enden des Internets kommunizieren können. Ohne dass jemand in der Mitte sagt, das geht nicht, das geht schneller oder hier nehme ich mal ein bisschen Geld für Mautgebühren. Das spielte lange keine Rolle. Das Prinzip war erstmal das, was das Internet groß gemacht hat. Keiner hat es in Frage gestellt. Alle waren begeistert, dass man damit halt die Wikipedia gründen konnte, dass ich meinen Blog gründen konnte, dass eigentlich jeder von ihnen alles mit dem Internet anstellen kann, auch das neue Facebook zu gründen, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Ich meine, das war ja das Revolutionäre. Es war nicht mehr so, dass man eine UKW-Frequenz brauchte oder sonst irgendwas, sondern man konnte einfach was im Netz machen. Und erst seit einigen Jahren gibt es Technologien zum Neudeutsch oder Neusprech Netzwerkmanagement, die wecken Begehrlichkeiten auf Seiten der Telekommunikationsunternehmen. Die wollen einfach mehr kontrollieren, was in ihren Netzen passiert. Was, sagen wir mal, aus ihrer Sicht erstmal legitim ist, aus gesellschaftlicher Sicht vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist. Aber seitdem sehen wir immer weiter Verletzungen von diesem Kernprinzip der Netzneutralität. Während gleichzeitig die Politik sagt, alles kein Problem. Also ich saß letzte Woche auf den Münchner Medientagen, da sagten alle, kein Problem der Netzneutralität. Gleichzeitig sitzt mein Redakteur André Meister gerade in Berlin bei der Bundesnetzagentur und bekommt dort eine Studie überreicht von BEREC, dem europäischen Regulierer, die schon letztes Jahr festgestellt haben, 50% aller Mobilfunkverträge in der EU haben Probleme mit Netzneutralität oder da ist keine Netzneutralität gewährleistet, 20% aller kabelgebundenen Inhalte ist keine Netzneutralität gewährleistet. Wir haben eine Informationsfreiheitsgesetz in Frage gestellt, die wurde abgelehnt. Wir haben mit Klage gedroht, zusammen mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Haben wir jetzt sozusagen das okay bekommen, dass die Bundesnetzagentur jetzt zu uns nach Berlin kommt, uns die überreicht, kommentiert überreicht und wir können sie dann morgen online stellen. Diese Studie sagt halt, wir haben ein Problem. Gleichzeitig sagt die Politik, wir wollen den Breitbandausbau finanzieren, aber wir haben kein Geld. Man verwendet einen Taschenspielertrick an, sozusagen der Wirtschaft zu sagen, macht mal Breitbandausbau, hören wir seit 10 Jahren. Wirtschaft sagt, machen wir halt da, wo es sich lohnt. Politik sagt, wir haben kein Geld, aber wir schenken euch Regulierungsferien, wir schenken euch weniger Regeln bei der Netzneutralität und dann könnt ihr irgendwas machen und in der Hoffnung, dass irgendwas passiert und das Internet weiter ausgebaut wird. Genau diese Strategie hat bisher dazu geführt, dass wir im europäischen hinteren Mittelfeld beim Breitbandausbau sind. Und der amerikanische Wissenschaftler Tim Wu hat es mal sehr gut beschrieben, was eigentlich Netzneutralität mit Breitbandausbau zu tun hat. Eine Debatte, die eigentlich eher nur in Deutschland geführt wird, aufgrund der Tatsache, dass wir kein Geld ausgeben wollen. Und Tim Wu sagte, Netzneutralität aufzugeben, um ein besseres Netz zu bekommen, ist so wie ein Bild zu verkaufen, um sich einen besseren Rahmen zu leisten. Und das sollte uns immer bewusst sein. Wir brauchen klare Regeln auf Bundes- und auf EU-Ebene. Dort werden im Moment die Regeln gemacht. Das EU-Parlament hat nach der ersten Lesung im März klare Regeln vorgegeben. Im EU-Rat scheint das gerade alles verwässert zu werden. Deutschland spielt eine Schlüsselrolle auf dem IT-Gipfel, wurden leider nur von Seiten der Politik die Forderungen von Deutsche Telekom und Vodafone wiedergegeben. Das macht uns eher Sorgen. Kommen wir zum letzten und eigentlich wichtigsten Thema. Also es ist auch schon angesprochen worden, wir leben in Totalüberwachung. Also auch vor Edward Snowden war vielen klar, wir leben in Totalüberwachung, uns wollte halt keiner zuhören. Es war auch schwierig für uns, immer darüber offen zu reden, von dem, was würde man als weitgehend unkontrollierter Geheimdienst eigentlich so tun, wenn man halt zig Milliarden zur Verfügung hätte, um einfach mal mit dem Internet rumzuspielen und zu schauen, was kann man da alles überwachen. Edward Snowden hat uns gezeigt, dass es noch viel krasser ist, als wir uns das vorgestellt haben, und dass die Fantasie, mit unendlich viel Geld weitgehend unkontrolliert alles überwachen zu wollen, noch viel größer ist, als wir uns das vorstellen könnten. Wir haben es echt mit weitgehend unkontrollierten Geheimdiensten zu tun, die im Namen der Sicherheit massiv Unsicherheit schaffen. Im Netz und auch außerhalb des Netzes. Und man fragt sich dann die ganze Zeit, was machen eigentlich unsere eigenen Geheimdienste? Der Bundesnachrichtendienst. Als die Snowden-Enthüllung anfing, versuchte die Bundesregierung irgendwie Kopf in den Sand zu stecken, stellte Herrn Pofalla hin und sagte, alles in Ordnung, gehen Sie weiter, es gibt hier überhaupt nichts zu sehen. Ein Jahr später wissen wir, dass unser Bundesnachrichtendienst sehr tief in dieses Netzwerk von NSA und Co. eingebunden ist, dass unser kompletter Internetverkehr in Deutschland durch den Bundesnachrichtendienst, total legal, G10-Gesetz und so weiter, überwacht wird, dass es da auch öfters Filter geben soll, die unsere Grundrechte irgendwie schützen. Es wird dann immer kolportiert, .de-Domains ist Grundrechtsschutz. Ich habe eine .org-Domain, ich bin wahrscheinlich kein deutscher Staatsbürger. Aber es gibt dann auch immer Enthüllungen, die halt zeigen, das funktioniert alles so überhaupt nicht. Wir haben also hier mit einem kalkulierten Grundrechtsbruch zu tun, den keinen interessiert, weil aus Gründen der Staatsräson muss das alles immer so weitergehen. Und wir müssen uns eigentlich fragen, leben wir noch in einer Demokratie, wenn unsere komplette Kommunikation einfach mal überwacht wird, gerastert wird, und wenn die einzige Frage noch bleibt, wird das für immer gespeichert und wird das gegen uns verwendet oder nicht? Sollen wir uns damit abfinden, dass wir zukünftig irgendwie eigentlich nackt zum Kommunizieren in den Wald gehen müssen, wenn wir quasi weiterhin anonym miteinander kommunizieren wollen? Und selbst im Wald gibt es Probleme mittlerweile aus datenschutzrechtlicher Sicht, weil da stehen immer mehr Kameras rum und filmen Rehe und andere Tiere. Wir haben aber auch die Schillingseffekte, die halt quasi dazu führen, dass immer mehr Menschen immer weniger kommunizieren auf bestimmten Wege, dass man sich zurückhält eigentlich von seinem Recht auf Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit Gebrauch zu machen, aus Angst, dass es gespeichert werden könnte, aus Angst, dass man sich irgendwie verdächtigt macht. Ich möchte eigentlich nicht in so einer Welt leben, aber wir leben nun mal in so einer Welt. Und dann fragt man sich, was lernen wir eigentlich daraus? 1,5 Jahre nach Edward Snowden kann man wenigstens darüber frei sprechen. Es gibt auch Abgeordnete oder Ministerinnen, die halt auch die richtigen Fragen aufwerfen. Aber, wie Sie auch zu Recht gesagt haben, wenn sich das Ganze auf Bundesebene oder so mal anschaut, haben wir das Gefühl, dass so gut wie überhaupt nichts passiert, dass eigentlich alles nur so weiterläuft und dass man anstatt jetzt mal uns Gedanken zu machen, wie können wir aus dieser Totalüberwachung aussteigen, erstmal der Bundesverfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst mehr Ressourcen zur Internetüberwachung bekommen sollen. Was ja eigentlich vollkommen absurd ist, dass eigentlich die Snowden-Enthüllungen als Machbarkeitsstudie angesehen werden, mehr Überwachung zu schaffen, anstatt mal Wege zu konkretisieren, wie können wir aus dieser Totalüberwachung aussteigen? Was sind die konkreten technischen, politischen Maßnahmen, um ja quasi diese anlasslose Überwachung abzuschaffen? Wo sind die Ideen oder konkreten Umsetzungen davon, Datenaustauschprogramme mit den USA, die offensichtlich unter falscher Prämisse und mit falschen Versprechungen abgeschlossen worden sind, jetzt einfach mal zu stoppen und möglicherweise neu zu verhandeln, wo dann tatsächlich der Datenschutz auch reinkommen soll, der uns damals versprochen wurde und der offensichtlich nicht eingehalten wird? Wo ist die Förderung von Kryptografieprogrammen? Also wo sind eigentlich ja diese Programme, die es uns ermöglichen, mit unseren Eltern zu kommunizieren? Und zwar anonym und nicht irgendwie so, dass jeder mithören kann. Ich selbst kann mit vielen anderen, die auch technisch versiert sind, anonym kommunizieren. Aber versucht das mal mit euren Eltern. Also ich habe denen noch nicht mal Linux installiert, weil ich habe Angst davor, dass sie mich die ganze Zeit immer anrufen. Und sobald ich denen irgendwie mal PGP installiere, kann ich es gleich vergessen. Aber hier hätte der Staat die Möglichkeit, mit relativ wenig Geld Förderprogramme aufzulegen, um die Programme, die es ja da draußen gibt, einfacher zu machen. Und zwar nicht irgendwie mit zig Milliarden oder zig Millionen, aber es reicht manchmal einfach einen Haufen Designer an Open-Source-Lösungen ranzusetzen, um die so einfach zu machen, dass sie von jedem genutzt werden können. Ich konnte jetzt stundenlang erzählen, was man alles machen könnte. was mich sehr traurig macht, ist, dass die Politik eigentlich noch überhaupt nichts gemacht hat, 1,5 Jahre nach Snowden. Wenn man mit Menschen aus Ministerien darüber redet, die alle mal auch vor 1 Jahr gehofft haben, jetzt gibt es ein Zeitfenster, jetzt gibt es das Bild, Merkel-Handy, jetzt können wir loslegen. Auf einmal wurden überall Ideen angefragt. Da ist so gut wie überhaupt nichts, wenn überhaupt irgendwas weiter verfolgt worden. Und es geht weiter, business as usual. Das macht mir große Sorgen, darüber können wir gleich diskutieren, weil wir können halt die ganze Zeit weiter über Freiheit im Internet reden, weil wenn wir es nicht schaffen, diese Totalüberwachung abzuschalten, dann haben wir einfach keine Freiheit mehr. Danke.